Deutscher Plastikmüll reist um die Welt. Auch auf illegalen Deponien in Malaysia liegt er und sorgt dort für Probleme.
I can't believe that it's sent halfway around the world to be burnt here for our people to suffer.
Ich kann nicht glauben, dass der Müll um die halbe Welt geschifft wird, um hier verbrannt zu werden, damit die Leute drunter leiden, sagt Aktivistin Pui Wong aus Malaysia. Um das Plastikproblem in den Griff zu bekommen, wollten sich VertreterInnen aus knapp 180 Staaten in Busan auf ein Abkommen einigen. Das sollte die Produktion von neuem Plastik deckeln, ist aber gescheitert. Und jetzt?
Ein Kernpunkt wird sein, indem wir verhindern, dass Plastik, neues Plastik, so billig ist. Die Unternehmen gucken sich das an und sagen, so billig wie es ist, nutze ich halt einfach viel mehr davon, als eigentlich sinnvoll wäre.
Das sagt Henning Wils vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. In dieser Folge erklärt er, was wir jetzt tun können, um weniger Plastikmüll zu produzieren. Plastikflut. UN-Abkommen gescheitert. Was hilft jetzt? Das fragen wir uns heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
In diesem Podcast nehmen wir uns eine der vielen Nachrichten, die uns jeden Tag umgeben, vor und packen sie aus. Wir hören die Perspektiven von Menschen, die direkt betroffen sind, und ordnen das Ganze ein. Und heute geht's dafür nach Malaysia zu meiner Kollegin Jennifer.
Ich bin Jennifer Johnston, Korrespondentin in Singapur, und von hier berichte ich aus ganz Südostasien, darunter auch aus Malaysia.
Jennifer ist durch Malaysia gereist, und zwar nicht, um schöne Sehenswürdigkeiten anzuschauen, sondern Mülldeponien, illegale. Ich wollte von ihr wissen, wo es die dort gibt.
Die begegnen einem da sehr häufig einfach so am Wegesrand, mitten im Grünen, mitten im Dschungel zwischen teilweise Palmölplantagen, häuft sich dann da der Müll auf, rottet vor sich hin oder wird dann meist in der Nacht in Brand gesetzt.
Genau, du warst dort unterwegs mit AktivistInnen, die sich gegen diese Vermüllung einsetzen. Wie genau machen sie das?
Ich war vor Ort unterwegs mit der Umweltaktivistin Pui Wong. Die ist Aktivistin beim Basel Action Network, eine Nichtregierungsorganisation, die weltweit arbeitet. Und wir haben uns dann diesen Müllbergen genähert mit Atemschutzmaske, mit Handschuhen. Und das war wirklich ein wahnsinnig unangenehmer Geruch. Man konnte fast nicht atmen. Und Pui, die sammelt da Proben ein und schaut, was ist das für Müll? Woher kommt dieser Müll? Aus was für Ländern?
And we can see very clearly that this waste is all imported.
Und meldet das dann bei Polizei und Behörden. Und das häufig wirklich auch unter teilweise Lebensgefahr, muss man sagen. Weil Aktivisten wie Pui, die werden tatsächlich vor Ort häufig bedroht, verbal, aber auch manchmal körperlich. Weil dahinter steckt häufig organisierte Kriminalität, einfach Menschen mit viel Macht, die weiter mit dem Müll Geld verdienen wollen. Und da verdient man eben besonders viel, wenn man den Müll nicht teuer irgendwo ordentlich entsorgt, sondern ihn eben umsonst irgendwo in die Natur kippt. Und Polizei und Behörden, die gehen da auch immer wieder gegen diese illegalen Müllkippen, wenn Pui da etwas meldet. Aber ich habe dann zum Beispiel gesehen, da waren wir bei einer Müllkippe zusammen, da war dann ein rot-weißes Absperrband drumherum gezogen und der Müll lag da trotzdem. Die fahren einfach mit dem Auto über dieses Absperrband drüber und die stört das gar nicht, ob die Polizei das im Blick hat oder nicht. Und man muss auch sagen, wenn die eine Müllkippe geschlossen wird, dann öffnen sie woanders eine neue. Das ist also ein stetiges Katz-und-Maus-Spiel.
Was findet Pui da, wenn sie da diese Proben nimmt? Woher kommt der Müll? Wer schifft den dorthin oder wer legt den dorthin?
Das ist Müll zum Beispiel aus Europa. Ich habe da auch Verpackungsmüll aus Deutschland gefunden. Leckeres Katzenfutter mit Hühnchen steht dann da zum Beispiel drauf. Auch Zahnpastapackungen, Schokoladenpackungen. Also sowas liegt da rum.
Wie landet denn dieser Müll dort?
Der Müll landet dort, indem er erstmal ins Land importiert wird. Häufig läuft das an sich legal, aber das Problem ist, dass der Müll falsch deklariert ist, also als sauberer, guter Plastikmüll. Und man muss ja auch überlegen, in so einem Hafen, da kommen jeden Tag Zehntausende Container an und die Behörden kontrollieren vielleicht eine Handvoll, also nur ganz vereinzelte Stichproben. Daher geht einfach total viel unbemerkt durch und ins Land. Dreckiger, teilweise nicht recycelbarer Müll. Und damit können dann auch Recyclingunternehmen in Malaysia nichts anfangen und schmeißen das dann eben auf solche illegalen Müllkippen, weil sie das Ganze loswerden wollen.
Und da gammelt dann das Plastik vor sich hin oder wird in Brand gesteckt. Was heißt das denn für die Menschen?
Ich habe mit Menschen gesprochen, neben dieser illegalen Müllkippe, zu der ich mit Pui gegangen bin, zum Beispiel mit einem Garnelenfarmer. Der riecht diese giftigen Gase bis zu sich nach Hause mehrere Kilometer entfernt und der macht sich einfach Sorgen, dass diese Gase krebserregend sein können, sowohl für ihn als auch für seine Familie. Und er nutzt das Wasser aus dem angrenzenden Fluss für seine Garnelenfarm. Und jedes Mal, wenn wieder besonders viel verbrannt wird oder wenn es heftig geregnet hat und Teile ins Wasser verstärkt geschwemmt werden, dann passiert es immer wieder, dass er am nächsten Morgen an seinen Garnelenteich geht und alle Garnelen in dem Teich sind tot. Das zeigt einfach auch, wie giftig es am Ende ist. Es gibt zum Beispiel Studien, die schauen, wie viel Mikroplastik ist eigentlich im Körper von uns Menschen. Und bei den Menschen in Malaysia wurde die höchste Konzentration von Mikroplastik im Körper gefunden. Und das finde ich einfach wahnsinnig bedenklich. Und das kommt am Ende vor allem über den Fischkonsum.
Was müsste passieren? Was sagt zum Beispiel Pui dir?
Die wünscht sich vor allem, dass andere Länder, zum Beispiel Deutschland, aber auch die USA, die exportieren auch sehr viel, kein Müll mehr nach Malaysia exportieren. Sie sagen, die exportierenden Länder, wie zum Beispiel Deutschland, müssen mit ihrem Müll selbst klarkommen, anstatt das einfach wegzuschicken und das Problem anderen zu überlassen. Darum sagt Pui, das geht nicht. Wir müssen einfach weniger produzieren.
Please, please, please reduce the production and use of plastics. That is the main important thing.
Weil auch wenn wir besser recyceln, das löst das Problem am Ende nicht. Sie fordert einfach weniger Einwegplastik. Sie fordert weniger eingefärbtes Plastik, weil zum Beispiel schwarzes Plastik ist viel schwieriger zu recyceln oder gar nicht zu recyceln im Vergleich zu weißem oder transparentem Plastik. Und auch Plastik, das nicht aus so vielen Schichten besteht. Multilayer Plastics nennt man das. Das sind dann häufig zum Beispiel Wurst- oder Käseverpackungen. Die sind zwar praktisch, aber sind eben auch nicht zu recyceln am Ende, weil man diese verschiedenen Schichten nicht wieder auseinander bekommt.
Jetzt ist die UN-Plastikmüllkonferenz gescheitert. Es gibt kein Abkommen. Was heißt das für Länder wie Malaysia?
Es wird weiter viel Plastik ins Land kommen. Auch Deutschland hat seine Plastikmüllexporte nach Malaysia verdreifacht. Das zeigt also, das Plastik muss irgendwo hin. Und seitdem China vor einigen Jahren ja da einen Riegel vorgeschoben hat und gesagt hat, wir importieren gar nichts mehr. Die waren vorher ein sehr großer Abnehmer von Plastikmüll, auch zum Beispiel aus Deutschland, aus Europa. Suchen wir andere Orte, wo wir das hinbringen können. Ein Land davon unter anderem Malaysia. Und da ja, türmt sich das Plastik wortwörtlich. Und Aktivistin Pui, die ist wahnsinnig enttäuscht darüber, dass in Busan keine Einigung stattgefunden hat, weil die hatte wahnsinnig große Hoffnung in dieses Plastikabkommen der Vereinten Nationen, an das ja so lange vorbereitet wurde. Und ja, sie ist auch einfach wirklich verzweifelt, was das Plastik eben mit den Menschen in ihrem Land, mit der Umwelt macht.
I can't believe that it's sent halfway around the world to be burnt here for our people to suffer.
Sie macht es also einfach wirklich sehr sauer, dass so viel Plastik weiterhin ins Land kommt. Sie sagt ja, das frustriert sie richtig, weil das so häufig passiert und das Plastik einfach einmal um die halbe Welt geschippert wird, nur um dann am Ende in Malaysia auf illegalen Müllkippen zu landen oder da verbrannt zu werden.
Mikroplastik in der Umwelt, Tiere und Menschen, die das abbekommen. In Malaysia zeigt sich, was das anrichten kann, wenn Plastik nicht recycelt wird und es auch viel zu viel davon gibt. Weltweit werden Schätzungen zufolge 400 Millionen Tonnen Plastik im Jahr produziert und es könnten noch mehr werden. Wie steuern wir dagegen, auch ohne Abkommen? Er hatte ein paar Ideen.
Ich bin Henning Wilz, ich arbeite am Wuppertal-Institut, leite da die Abteilung Kreislaufwirtschaft und bin für das gleiche Thema auch in Hamburg an der Uni.
Henning glaubt an eine Welt ohne brennende Plastikmüllhaufen. Sonst bräuchte er seinen Job auch nicht mehr machen, sagt er. Ich wollte von ihm wissen, welcher Müll aus Deutschland landet denn auf illegalen Deponien in Malaysia?
Das ist höchstwahrscheinlich nicht die Käseverpackung aus deinem gelben Sack, sondern das sind zum Beispiel landwirtschaftliche Folien. Das ist so ein Klassiker. Da sind häufig dann irgendwelche Klebeetiketten drauf. In Deutschland würde sich das niemals lohnen, die da rauszuschneiden, damit du dann die Folie recyceln kannst. Mhm. Aber zu den Umwelt- und Sozialstandards, ne, in anderen Teilen der Welt, ne, zum Beispiel Malaysia, könnte sich das dann rechnen. Und dann kommt ein malaysisches Unternehmen und sagt, ich kaufe euch das ab.
Okay, Greenpeace fordert aber zum Beispiel, dass auch sowas nicht mehr passieren darf. Die wollen ja ein Ausfuhrverbot. Was sagst du dazu?
Naja, wenn wir gleichzeitig wollen, dass die Produkte, die wir nutzen aus Plastik, ne, dass da möglichst viel recyceltes Material drin ist, dann muss der Müll ja auch irgendwo dahin, wo die Produkte hergestellt werden. Also ich verstehe Greenpeace völlig. Ne, es braucht dann eine ganz andere Transparenz, ganz andere Überwachung. Ne, also wir müssten wirklich genau wissen, wenn jetzt dann doch irgendwo Plastikabfall am Strand landet, wer ist da seiner Verantwortung nicht nachgekommen? Und dafür bräuchten wir sowas wie digitale Produktpässe, ne, damit man genau weiß, okay, welches Unternehmen war es, wem schicken wir jetzt die Rechnung?
Ja, genau. Warum ist das eigentlich so schwer, den Weg des Mülls nachzuvollziehen?
Naja, wenn du dir vorstellst, allein schon in deinem gelben Sack weißt du ja auch noch nicht mehr, wer hat den jetzt eigentlich verursacht. Da fängt's an, dann weißt du nicht, wo geht der eigentlich hin. Das wird dann halt auch mal geguckt, wo ist jetzt gerade die billigste Sortierung. Und dann geht's an den, der da am meisten für bezahlt. Also es ist super schwierig nachzuvollziehen, wo Plastikabfall hingeht. Und aus dieser Grauzone machen halt viele Leute ein Geschäft. Ne? Und genau das darf eben nicht mehr passieren, weil das sind dann häufig die kriminellen Aktivitäten, die dann zu genau solchen Sachen führen, ne? Dass unser Plastikabfall irgendwo landet.
Mhm. Nun wollten VertreterInnen aus über 100 Staaten sich in Busan auf ein Abkommen einigen. Das sollte die Produktion von neuem Plastik deckeln, ist aber gescheitert. Warum stellen sich denn da gerade die erdölproduzierenden Länder so quer?
Also man muss halt sehen, das ist ein Markt irgendwie von 800 Milliarden Euro, den genau solche Länder damit machen, ne, Öl zu verkaufen, daraus Plastik zu produzieren, dass die nicht glücklich sind, ne, wenn so ihr letzter Wachstumsmarkt dann auch noch wegbricht, nämlich Plastik aus Öl zu machen, ne, während wir für Fahrzeuge oder für Heizen halt immer weniger Öl verwenden. Das kann ich auch nachvollziehen, ne, das geht halt einfach komplett gegen deren Geschäftsmodell.
Mhm. Warum hätte es das Abkommen trotzdem dringend gebraucht?
Also wenn du dir anguckst, welche Umweltfolgen, aber auch welche Folgen das für Menschen hat, ne, in Ländern, die eben nicht so reich sind wie wir, dass sie sich eine Müllverbrennungsanlage und eine Sortieranlage leisten können, dann siehst du schon heute, dass das überhaupt nicht tragfähig ist. Das hat mit Nachhaltigkeit überhaupt nichts zu tun. Und wenn man sich dann anschaut, ne, dass es wahrscheinlich nochmal zu einer Verzwei- und Dreifachung der Plastikabfallmengen kommen wird jetzt in den nächsten Jahrzehnten. Ne, also wenn wir jetzt nicht wirklich hart gegensteuern, dann kriegst du ein Gefühl von der Dringlichkeit, unter der da auch verhandelt worden ist. Ne? Also es geht einfach so nicht weiter.
Ja, Stichwort Recycling. Ein großes Problem sind ja so Verbundstoffe. Ne? Also ich hatte eben die Käsepackung schon angesprochen. Sobald da mehr als eine Sorte Plastik drin ist, wird es schon wieder schwierig. Warum wird denn sowas nicht mal als erster Schritt verboten?
Das ist was, wo sich, glaube ich, auch die meisten oder die allermeisten Länder jetzt bei den Verhandlungen einig waren. Also es gibt bestimmte Produkte, wo man genau weiß, es gibt eigentlich ökologisch bessere Alternativen, ne, oder sie sind einfach ein Riesenproblem für die Umwelt. Ne? Also hier diese Vielschichtfolien. Also ich glaube, dass man sowas relativ schnell auch verbieten könnte und sollte. Und ich glaube, da gehen auch alle mit. Offen und ne, wirklich schwierig wurden die Diskussionen dann, wenn man gesagt hat, man will jetzt nicht nur dieses eine vielleicht Prozent verbieten, sondern man will wirklich ran an die großen Mengen.
Mhm. Ja, wir wissen ja jetzt von solchen UN-Konferenzen wie auch der kürzlich zu Ende gegangenen Weltklimakonferenz, es geht eigentlich nur voran, wenn alle Staaten sich auf etwas einigen und das passiert dann wahnsinnig langsam oder jetzt eben auch gar nicht. Welche anderen Möglichkeiten gäbe es denn, das Plastikproblem in den Griff zu bekommen, außerhalb von solchen zähen Verhandlungen?
Naja, man hat jetzt ja am Ende von der Verhandlung gesehen, als dann da die Umweltministerin von Ruanda eine wirklich sehr bewegende Rede gehalten hat und gesagt hat, hier, wir stehen hier irgendwie für fast 100 Länder, die was tun wollen. Vielleicht müssten dann halt einfach die 100 Länder schon mal vorangehen. Und selbst wir in Deutschland könnten ja auch schon mal ganz alleine vieles deutlich besser machen. Also eine Idee, die so auch sogar im Koalitionsvertrag drin stand, war, dass man Verpackungen, von denen jeder weiß, dass man sie nicht recyceln kann, ne? Also deine Käseverpackung, ne? Dass man die einfach ein Stück teurer macht, damit die Unternehmen dann anfangen zu überlegen, muss es wirklich diese Verpackung sein? Kann es nicht auch eine Mehrweglösung sein? Ne? Und umgekehrt Sachen, die weniger Plastik verbrauchen, ne? Oder die eben besonders gut mehrweg- oder recyclingfähig sind, dann auch billiger. Das sollte noch kommen. Das Gesetz war quasi fertig und ich hoffe noch, dass es jetzt halt irgendwie noch durch den Bundestag kommt. In Frankreich gibt es sowas schon längst, ne? Also ökologisch differenzierte Lizenzentgelte. Sperriges Wort, aber das macht es halt zum Geschäftsmodell. Ne?
Okay, das heißt, du würdest eher sagen, Länder wie Deutschland, die sich das vielleicht auch leisten können, die sollten lieber zu Hause Gesetze finden, mit denen wir das Plastikproblem in den Griff bekommen.
Also ich glaube, es braucht beides, aber man merkt halt, wie viele Länder da auch auf Deutschland gucken. Ne? Wir sind halt einfach eins der reichsten Länder der Welt. Wir haben auch mit diesem Plastik-Einweg-Verpackungswaren mit angefangen. So, und deswegen sollten wir halt auch zeigen, wie es anders geht. Ne? Und wenn wir das nicht können, dass das dann halt auch viele Länder frustriert, die sagen, so, wenn die schon aufgegeben haben, das finde ich auch nachvollziehbar.
Wie siehst du das denn in den nächsten Jahren? Also wir gehen ja schon davon aus, dass sich die Plastikmenge dann doch nochmal stark vermehrt. Wie viel Sorge macht dir das?
Also ich glaube, dass die Menge an Plastik, die wir nutzen, die wird deutlich steigern. Aber ich glaube, man kriegt es hin, die Menge an neuem Plastik, ne, für die wir Erdöl aus der Erde rausholen und daraus Plastik machen, was halt total CO2-intensiv ist, dass man die stabilisieren kann. Ne. Wenn du viel mehr sammelst, viel besser recycelst, für ein paar Sachen auch biobasierte Kunststoffe einsetzt. Ich glaube, diese zu sagen, so die Menge, die wir heute haben, mehr darf es nicht werden und die muss dann halt viel nachhaltiger produziert werden. Das geht technisch. Also da gibt es auch viele Unternehmen, die wirklich schon zeigen, dass das machbar ist. Ne? Und ich glaube, das ist so die Hoffnung, die man sich behalten muss.
Plastik ist ein Rohstoff. Aber wir müssen ihn richtig einsetzen. Und dieser Rohstoff, der braucht einen realistischen Preis, sagt Henning.
Die ganzen Umweltkosten, ne, wenn das irgendwo den Strand verschmutzt, die sind da halt alle nicht eingepreist. Wenn uns das gelingen würde, ne, über Herstellerverantwortung oder auch eine Plastiksteuer, dann wirst du automatisch sehen, dass die Technologien, die wir längst haben, dass die dann auch zum Einsatz kommen.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge: Monika Ahrens, Alissa Ehigiator, Marcel Christmann und ich, Ilka Knigge. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.